es gibt ganz viele Muster, die wir so gelernt haben und da zu gucken, dass wir sie Rollen bereinigen. Also, dass wir immer wieder gucken, okay, auf einer organisationalen, auf einer beruflichen Ebene, was gehört hier wirklich hin und was eben auch nicht.
Je besser du weißt, auf welche Beziehungsmuster und Atmosphären du quasi irgendwie gut reagierst, desto eher kannst du auch ein bisschen versuchen, auch eine Unternehmenskultur auszusuchen, bei der du dich vielleicht bewerben willst oder mitarbeiten willst. Also wenn du eher weniger wettbewerbsorientiert bist, macht es vielleicht nicht so Sinn, zum Beispiel zu einem amerikanischen Unternehmen zu gehen, was ganz klar mit so Produkten und Sales arbeitet.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalil Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Rangel Struss und Johann Clausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Clausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Schön, dass du da bist. Danke, dass du eingeschaltet hast. Alle drei Wochen erwartet dich ein neues Schwerpunktthema, das dir Orientierung gibt und neue Denk- und Handlungsräume eröffnet. Hier im Podcast und auf Social Media. Werde Teil unserer Community, abonniere den Podcast und folge uns auf LinkedIn und Instagram. So verpasst du nichts mehr. Wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Legen wir los. Wir stellen uns mal folgendes Szenario vor. Zwei Unternehmer, Unternehmerinnen gründen gemeinsam eine Firma und dann ist der ganze Gründungsprozess und dann werden Leute eingestellt und dann wächst das Unternehmen und irgendwie wird ja dann das ganze Arbeitsleben sich verändern, ja, mit zunehmender Komplexität, mit mehr Angestellten und irgendwann kommt dann dieses Gründerpaar dazu zu sagen, irgendwie, glaube ich, müssen sich unsere Wege vielleicht trennen, weil das nicht mehr so ganz zusammenpasst mit den Anforderungen, die dieses Unternehmen an uns richtet. Und dann geht ja so ein Prozess los, der sich so ein bisschen anfühlt, und deshalb meine lange Vorrede, der sich so ein bisschen anfühlt wie so eine Scheidung, ja, im Privatleben. Und das ist ein Beispiel für Beziehungen im Job, die so viel weniger sachlich sind, als wir, glaube ich, manchmal denken. Und darüber wollen wir jetzt diese Folge uns ein bisschen damit beschäftigen. Liebe Ranghild, wieso ist denn das eigentlich so, dass das gar nicht so funktional ist, sondern sich manchmal eben so parallelen Bilder im Kopf aufkommen, genauso wie sich manchmal ein Chef anfühlt, als wäre es irgendwie der Vater oder die Mutter oder so. Wieso ist das so?
Also ich würde sagen, in einer Firma oder einer Organisation, das ist ein dynamisches System, in dem Beziehungen stattfinden. Und normalerweise sollte diese Beziehung ja funktional geklärt sein, irgendwie über Rollen, über Verantwortlichkeiten, Entscheidungsspielräume und so. Aber wie jetzt auch in deinem Beispiel deutlich wird, und das erleben wir in den Führungskräfteberatungen oder Fachkräfteberatungen wirklich täglich, das ist dann so ein bisschen intensiveres Erleben, als die funktionale Rolle das eigentlich vorgesehen hat. Und das ist dann meistens so, dass eben irgendwelche Muster, die wir herausgebildet haben, irgendwelche Arbeitsmodelle von Beziehungen eben im Berufsleben aktiviert werden. Also, dass wir quasi nicht nur als die Arbeitnehmende oder die Arbeitgebende oder Führungskraft agieren, sondern dass wir irgendwas reinszenieren, was wir schon von früher vielleicht kennen oder was eng zu tun hat damit, wie wir überhaupt auf Beziehungen schauen und was für Überzeugungen wir über uns und über andere haben.
Vielleicht können wir das mal an einem Beispiel durchdeklinieren.
Ja.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiterin bin und dann habe ich irgendwie einen Chef, eine Chefin und ich fange in einem Jahresgespräch an, total emotional zu werden, wenn ich ein Feedback höre, was ich vielleicht besser machen könnte, und reagiere dann vielleicht so, dass ich mich danach dann total schäme, weil mir die Tränen fließen oder ich total wütend werde oder einfach mich total gekränkt fühle, obwohl es eigentlich ein ein ganz sachlicher Jobkontext ist.
Ja, ich wollte vorweg noch einmal sagen, dass ja wahrscheinlich alles immer Beziehung ist. Also wir sind ja nie nur einfach als irgendwie isoliertes Wesen auf der Welt, sondern immer im Austausch mit anderen. Und das ist natürlich auch in Organisationen, Firmen und in deinem Beispiel ja ganz explizit so, dass es dann eben einen Beziehungskontext gibt, in dem Fall eben aus klassischem Führungs- oder vielleicht Jahresgespräch oder ähnlichem oder Rückmeldegespräch zu seiner eben Angestellten und Mitarbeiterin und eben dann ja auch Kollegin. Und da wird jetzt erstmal der Job inszeniert. Das heißt, es gibt auf der Sachebene ein ganz klares Feedback. Das wäre jetzt einfach, dann gibt es eben, ne, eben in diesem Fall leider ein bisschen Kritik, aber das ist ja auch gut, um sich eben nochmal zu entwickeln. Fällt hier auf einen Nährboden, so wie du ihn beschreibst, der möglicherweise etwas zu extrem für die Situation wird, nämlich sehr emotional, sehr gekränkt. Vielleicht werden da eben alte Bilder, wie Rangel das gerade schon erzählt hat, reinszeniert. Das heißt, vielleicht findet eine gewisse Projektion statt oder es wird etwas wiedererlebt, was man vielleicht aus Elter-Kind-Beziehungen kennt oder auch aus der Schule kennt oder überhaupt an den inneren Kern sehr stark. Es gibt ja so Glaubenssätze, dass man eben sagt, wenn ich einen Fehler mache, bin ich nichts wert. Nur wenn ich richtige Leistung bringe, dann fühle ich mich eben wohl. Also es ist vermutlich auch eng mit dem Selbstwert verknüpft und dementsprechend wird es dann eben je nachdem, wie extrem es sich anfühlt und je nachdem, wie stark es auch mit der eigenen Persönlichkeit schwingt, als extremer wahrgenommen als die sachliche Ebene da in dem Fall vielleicht ist, weil an sich ist es ja ein klassisches Gespräch und wir sind aber eben Menschen und je nachdem wie reif und wie entwickelt und vielleicht auch an dem Tag wie stabil wir dann eben in dieses Gespräch gehen, wie reflektiert möglicherweise auch, werden wir vielleicht davon überrascht und in der Überraschung kann es dann auch natürlich eine impulsgebende Reaktion, die dann in diesem Fall auf Sach- und Jobebene vielleicht nicht ganz passend ist, aber auf einer emotionalen Beziehungsebene natürlich total verständlich ist.
Ich glaube, dass der Beruf, und deshalb ist das ja auch irgendwie so interessant, die Parallelen da mal zu ziehen, der Beruf ist ja Ort auch der identitär total wichtig ist. Ne? Wir identifizieren uns in der Leistungsgesellschaft ja auch ganz stark mit unserem beruflichen Agieren.
Ist das bei allen so?
Nein, das ist nicht bei allen so, aber bei vielen unserer Kunden zumindest. Also weil die Grundgesamtheit der Menschen, die zu uns kommen, die haben ja ein berufliches Anliegen und das bedeutet ja schon, dass es eine gewisse Wichtigkeit hat, nicht? Und wenn eben, sagen wir mal, der Beruf für die meisten unserer KlientInnen ein Teil ihrer Identität ist, dann ist er natürlich entsprechend auch bedeutsam aufgeladen, ne? Das heißt, alles, was da drin passiert, ist in irgendeiner Form emotional relevant. Und Johann hatte das ja gerade gesagt, dass Verhalten ja immer auch kontextuell ist. Also wir beziehen uns aufeinander, wir sind nicht nur eine bestimmte Persönlichkeit, sondern die Persona, die wir nach außen zeigen, die ist abhängig auch von der Rolle, die wir haben, vom Umfeld. Deshalb kannst du ja zum Beispiel von deinem Partner als wahnsinnig ordentlich und nervig auf Ordnung achtend tituliert werden, während deine Freundinnen vielleicht sagen, hö, wieso? Also die ist eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig ordentlich. Ja, also es ist immer auch abhängig davon, in was für einem Bezugsrahmen wir uns befinden. Und wenn jetzt das emotional relevant ist, dann fallen natürlich solche Phänomene wie Feedback oder Lob oder Konkurrenzthemen oder so auf einen ganz wichtigen Nährboden, der immer auch Muster betrifft, die wir quasi als Grundannahmen über uns, über Beziehungen und über andere haben. Und diese Muster, die bilden wir häufig sehr früh aus. Und deshalb ist das so eine Reaktivierung dann manchmal, wie Johann gerade meinte, wenn man unbewusst emotional aufgeladen in so einer Situation ist, dann merkt man vielleicht gar nicht, dass man weniger auf die vorgesetzte Person im Feedbackgespräch reagiert, als mehr in seinen Themen getriggert wird, die mit Kritik zusammenhängen. Vielleicht zum Beispiel die Erfahrung, ausgeschlossen zu sein, dass sich früher über einen lustig gemacht wurde, wenn man irgendwie Fehler gemacht hat oder dass man eine bedingte Liebe im Elternhaus empfunden hat, immer nur, wenn man makellos Leistung erbracht hat, dann das Gefühl von Zuneigung empfinden konnte oder so. Das heißt, wenn existenzielle, ursprüngliche Beziehungsmuster oder Bindungsthemen reaktiviert werden, dann kann es sich eben schon mal wie eine Vermischung anfühlen zwischen beruflicher Rolle und Beziehungserfahrung im privaten Umfeld.
Fühlst du dich festgefahren und suchst nach echter Klarheit und Veränderung? In unserer Live-Q&A am 25.06. um 19 Uhr mit Ranghild Struss erfährst du, wie dich der Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice in nur 8 Wochen zu mehr Selbstverständnis, Erfüllung und einer klaren Vision führt. Stell deine Fragen live und finde heraus, wie du deinen eigenen Weg bewusst gestalten kannst. Kann man sagen, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Oder warum, also was ist das Thema, was uns da beschäftigt?
Ja, ich würde sagen, tendenziell ist immer dieser psychologische Beziehungsraum und Rahmen da. Und insofern ist es weder gut noch schlecht, sondern die Frage, die wir ja immer eher so ein bisschen ausdiskutieren und unterstützend begleitend ist, in welcher Balance findet das statt und auch wo gehört dann was hin und auch welche Verantwortung gehört wohin, nicht? Also das heißt, wenn wir nochmal dieses Beispiel eben der hohen Emotionalität, dann ist das erstmal nichts Wildes und auch gar nicht schlimm. Aber es wird ja in dem Moment von der einen Person als sehr heftig erlebt und dadurch geht es ja auch auf die Führungskraft über, weil die merkt natürlich, oh, ich wollte vielleicht nur sagen, auf Chart 3, da hätte ich nochmal ein anderes Logo eingefügt oder so. Ja, so banal könnte es theoretisch sein. Und das heißt, dann werden auf unterschiedlichen Ebenen wird eigentlich eine Verhandlung geführt oder eine Diskussion oder ein Raum geschaffen. Und das heißt, es müsste wieder überhaupt ein Bewusstsein hergestellt wird, wo befinden wir uns hier gerade? Und das ist natürlich im beruflichen Kontext manchmal gar nicht so einfach, weil dann wird die Führungskraft in der Regel nicht sagen, oh, ich merke, du bist gerade sehr emotional betroffen. Was würdest du sagen, womit hat das was zu tun? So, das ist ja eher fast ein Coaching-Setting und das braucht beidseitig natürlich viel Vertrauen und viel Offenheit und viel Klarheit auch. Muss man sich auch die Zeit nehmen und auch, ob man das überhaupt will, nicht, im Unternehmenskontext.
Ich weiß gar nicht, ob jetzt in dem Beispiel, was du genannt hast, die Frage nach gut oder schlecht so relevant ist, sondern es ist eben einfach so. Und warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, ist, weil wir bei unseren KlientInnen zum Beispiel feststellen, dass die häufig in immer ähnlichen emotionalen Endzuständen im Job landen, die ihnen vielleicht nicht gefallen. Und das ist für mich die relevante Frage. Ist es gemäß der Lebensführung und gemäß der Arbeitsrolle, die du ausführen möchtest, hinderlich oder förderlich für dich, was da passiert? Und immer wenn es hinderlich ist, dann wäre es doch zumindest lohnenswert, da mal ein bisschen hinzugucken, ja, weil es sind ja nicht nur diese Beziehungsmuster, die wir vielleicht reinszenieren, ja, das wäre eher eine Übertragung, du hattest eben Projektion gesagt, aber es ist, Projektion wäre eigentlich eher, wenn ich auf meinen Kollegen Eigenschaften projiziere, die ich in mir vielleicht nicht geklärt habe, ja, dass ich zum Beispiel sowas sage wie, ja, im Meeting ist der immer super egozentrisch und super unangenehm, ja, und das ist eine Projektion, weil vielleicht geht's dann darum, sich selbst mal mit der eigenen inneren Autorität und mit der eigenen Dominanz oder so auseinanderzusetzen. Vielleicht möchte man selbst irgendwie mehr Beiträge leisten, ja. Aber nochmal, um das kurz zu trennen, also wir neigen dann zu Reinszenierungen, ja, also zum Beispiel häufig so Geschwisterkonstellationen in Teams, habe ich ganz, ganz viel, dass wir das mit KlientInnen besprechen oder eben Übertragungen.
Kannst du das mit den Geschwisterkonstellationen nochmal?
Ja, also wir haben ja auch bestimmte Rollen gelernt in unserer Familie, die uns Orientierung geben. Und spannenderweise ist es auch so, dass diese Rollen maßgeblich auch mit beeinflussen, welchen Job wir eigentlich wählen, ne? Also wenn ich jetzt immer die harmonisierende Kraft war unter den drei Geschwistern, dann wähle ich wahrscheinlich eine andere Profession, als wenn ich die Person gewesen bin, die die Verantwortung übernommen hat, die irgendwie parentifiziert wurde, also viele Aufgaben auch übernehmen musste, die eigentlich Eltern gehören oder so. Vielleicht bin ich auch jemand gewesen, der total rebellisch war, ja? Also ich habe gewisse Rollen gelernt, so, und dann gehe ich mit dieser Rolle, wie ich gelernt habe, wie Beziehungen funktioniert, unter Gleichgestellten, weil Geschwister sind ja eher gleichgestellt in der Familie. Und dann gehe ich damit in ein Unternehmen und dann bin ich diese Rolle gewöhnt und dann lebe ich sie vielleicht auch aus. Und dann ist das ja auch immer so magisch, dass dann irgendjemand anders natürlich genau die andere Rolle ausgefüllt hat und deshalb durch deine Rolle getriggert ist und dann, ne, irgendwie genervt ist, dass du immer so rebellisch bist und selbst eigentlich ja eine harmonisierende Rolle einnimmt oder so. Und wir haben aber auch bestimmte unbewusste Regeln und Grundannahmen, die natürlich auch unser Verhalten steuern und die sind auch schon alt. Ja, also wenn ich zum Beispiel so Grundannahmen habe darüber, dass eine Chefin immer die Lösung präsentieren muss, ja, dann beeinflusst das vielleicht mein Verhalten, dass ich im Team mich nicht entscheidungsfähig fühle, weil ich immer warte, bis eine vorgesetzte Person dann irgendwann den Fuß auf den Boden stellt, ja.
Wäre das auch sowas wie, ich denke gerade an eine Situation, wo eine Person immer gesagt hat, und immer werde ich benachteiligt und dann wurden irgendwie Urlaubsanträge nicht durchgewunken und bei anderen aus dem Team schon. Und dann hat diese Person immer gesagt, und ja, typisch, ich werde immer benachteiligt und natürlich wird mein Urlaubsantrag abgelehnt.
Also wäre das auch sowas? Ist super spannend, weil es da zum Beispiel auch um das Thema Regeln geht, ne? Bei dem Urlaub, das war ja bei uns im Unternehmen so, deshalb.
Daran habe ich gerade gar nicht gedacht.
Nee, aber ich auch nicht.
Aber doch, es gab es aber auch.
Ja, ach so, spannend.
Wir haben ganz klare Urlaubsregeln und eine davon, neben anderen, je nachdem, ob du Kinder hast, die zur Schule gehen und so weiter und so fort, eine davon ist First Come, First Serve.
Wusste ich gar nicht. Gut, dass wir sprechen.
Das ist eine Regelung, die besteht und dann kannst du das ja doof finden, dass du vielleicht nicht schnell genug warst. Und das ist auch okay, das ist ganz normal. Also man kann ja dann enttäuscht sein. Wenn das derartig emotional aufgeladen ist, dass eben solche Glaubenssätze wie immer komme ich zu kurz, ist ja total klar, dass andere bevorzugt werden, da auftauchen, dann ist das ein Hinweis auf eine Reaktivierung, auf eine Übertragung eines vielleicht früh gelernten oder einer Erfahrung, die auch noch nicht so ganz verdaut ist.
Das heißt also, dann wird's zum Problem, wenn ich übertrieben emotional reagiere im Job, kann man das sagen?
Nee, oder nicht eigentlich unbedingt? Nicht. Nee, eigentlich die, also ich meine, es gibt in dem Fall kein falsches Erleben. Es ist nur manchmal die Frage, wie wird's geäußert? Also erstmal ist die Emotion kommt hoch und dann wäre die Frage, dann ist deine Emotion, das heißt, in dem Kontext von einer Organisation, einer Unternehmung ist es gut, wenn du dafür natürlich auch dann die Verantwortung übernimmst. Das heißt, wie kommt es eigentlich dazu, wäre die konsequente Frage und dann eben zu schauen, wie gehe ich damit mit meinen Kolleginnen und Kollegen oder auch Führungskräften oder dann in dem Fall ja dem System in der Firma in Austausch. Also wie reagiere ich darauf? Nicht? Weil man kann natürlich jetzt sagen, jedes Jahr bin ich das Opfer der Umstände oder jedes Jahr habe ich eine Woche zu spät eingereicht oder dein Beispiel war ja, möglicherweise wird jemand anders bevorteiligt. Oder wie heißt
bevorzugt.
Dann geht es ja eigentlich auch um so ein Thema der Anerkennung, der Sichtbarkeit. Also wird meine Arbeit gesehen, werde ich gesehen, so. Und insofern sind es eigentlich ganz kleine Themen, die eben in der Arbeit natürlich auch immer mitverhandelt werden. Also man ist da nie nur als, ich bin eben als Sachbearbeiterin X, sondern man ist immer auch noch die Dame mit allen ihren Emotionen, Gefühlen als Mensch da. Und das ist eben alles auch Beziehungsarbeit. Und dementsprechend geht es nicht um gut oder schlecht, sondern eigentlich, wie reif man in der Organisation dann damit umgeht und man selber auch.
Und zu diesen Regeln ist es ja auch so, dass es bestimmte unternehmerische Regeln gibt und dann hast du aber vielleicht auch eigene Regeln darüber, wie man mit Konflikten umgeht, wie Entscheidungen gefällt werden müssten, wie Verantwortung verteilt werden sollte und so. Und das kann dann ja schon auch mal kollidieren mit den gängigen Praxen, die in der Organisation so
sind. Was hast du da mal erlebt?
Also wir erleben das alle ständig. Also es gibt ja auch bestimmte Unternehmensformen, die sogar noch befeuern, dass professionelle Beziehungen mit privaten Beziehungen vermischt oder verwechselt werden. Zum Beispiel ist es ja ganz häufig so, dass wenn zum Beispiel Unternehmen sich als Wert auf die Fahne schreiben, wir sind hier wie eine Familie, dann hat das natürlich ganz viele Implikationen. Auf der einen Seite fördert das vielleicht Zugehörigkeit und Verbundenheit und Vertrauen, schafft Nähe, so, ne? Und vielleicht auch eine gewisse Sicherheit. Auf der anderen Seite läuft das natürlich Gefahr, dann keine klaren Entscheidungen treffen zu können, dass man offene Kritik nicht üben kann, dass vielleicht Arbeitszeit keine gute Begrenzung hat, ja? Weil der Unterschied zwischen Familien und wirtschaftlichen Systemen oder Organisationen ist ja, dass Zugehörigkeit eben nicht bedingungslos ist. Also es gibt ja Konditionen. Ja, in der Familie ist es bedingungslos. Da bist du halt einfach irgendwie miteinander verbunden. Dann gibt es Funktionen einer Rolle, die vielleicht in der Familie immer mal wieder neu verhandelt werden können, die aber qua Stellenbeschreibung in deinem Job eben klar definiert sind. Ja, dann im Job gibt es eine zeitliche Begrenzung vielleicht von der Verbindung. Die gibt es in der Familie nicht. Also du kannst dich natürlich irgendwann auch trennen von Familienmitgliedern, wenn da unüberwindbare Gräben entstehen. Aber Grenzen sind in der Familie wesentlich diffuser als in einem Unternehmen. Und auch solche Themen wie zum Beispiel Loyalität, ja, da sich mal ganz klar zu überlegen, okay, wie sind eigentlich berufliche Loyalitäten und wie sind private Loyalitäten? Also das für sich mal so auseinander zu klamüsern, denn ich will jetzt nicht total unromantisch klingen, aber unternehmerisch ist eine Beziehung auch immer ein Mittel zum Zweck. Das ist eine funktionale Ausrichtung. Es geht darum, gemeinsam Arbeit zu koordinieren, Ziele zu erreichen, Leistung zu sichern.
Und wie würdest du dann, also wie stehst du dann dazu? Es kommt ja ganz oft vor, dass auch Kolleginnen und Kollegen untereinander befreundet sind oder auch Mitarbeitende mit ihren Führungskräften befreundet sind. Wie kann man sowas dann gestalten mit der Grundlage, dass es eben auch einen Arbeitsvertrag gibt?
Ich glaube, durch eine klare Rollenunterscheidung. Also, dass man eben sehr klar macht, hey, aus welcher Position oder in welcher Rolle spreche ich jetzt gerade mit dir? Und dass es eben in beiden Beziehungen natürlich auf Augenhöhe menschlich sein muss und dass es aber so ist, dass vielleicht Verantwortlichkeiten, die unternehmerisch unterschiedlich geklärt sind, dann eben auch mit einer Akzeptanz gemeinsam gelebt werden können. Also da geht es eben vor allen Dingen um Verantwortungsunterschiede, Rollenunterschiede, Entscheidungsunterschiede, ne? So.
Also würdest du sagen, das ist möglich?
Das ist total möglich. Also das erstmal, die Beziehungsarbeit ist ja eine gute Sache. Zugehörigkeitsgefühl für Menschen ist super wichtig. Das Gefühl der Sicherheit, hat Rangit gerade besprochen, auch überhaupt etwas einen Sinn darin vielleicht zu empfinden mit Leuten, die man eben schätzt, auch dann beruflich vielleicht, aber auch privat. Das muss aber eben ganz klar, wie Rangit auch gerade gesagt hat, es gibt dann eben Grenzen und die Grenzen sind umso einfacher, je klarer sie sind. Weil wenn sie dann eben verschwimmen, dann wird es schwierig und dann wird es eben herausfordernd. Das ist dann was ganz Unbewusstes. Dann kommt eben dein Erstbeispiel möglicherweise mit rein. Die beiden könnten ja auch befreundet sein in deinem Beispiel oder könnten mal nach der Arbeit einen Kaffee oder was auch immer oder einen Walk machen. Und gleichzeitig in dem Punkt haben sie dann aber eben auch ein ganz professionelles Verständnis und das kann sich dann eben mischen, weil wichtig ist, dass man dann sagen kann, hey, als Mensch schätze ich dich, achte ich dich, du bist eine sehr gute Freundin und inhaltlich habe ich hier festgestellt, dass das nicht unserem Anspruch beispielsweise in diesem Punkt entspricht. Das müsste aber nicht dazu führen, dass es dann gleich disharmonisch oder irgendwie einen Beziehungsabbruch gibt. Aber was wir hier häufig auch in dem Podcast und auch in all unseren Online-Kursen und auch eben in unseren Beratungen immer, glaube ich, wieder sagen, ist, dass eigentlich lernen wir nie richtig Beziehungsgestaltung. Und dann sind wir immer ganz verwundert, wenn es irgendwann mal irgendwie kracht oder irgendwie unrund wird. Und dann hören wir auf, das zu gestalten. Und das ist das Wichtigste eigentlich, dass wir anfangen zu gucken, hey, was hat das mit uns selbst zu tun? Was hat das dann mit einem Unternehmenskontext zu tun? Welche Rolle spiele ich, habe ich wo? Im Rollenspielen ist auch wichtig, weil eben manchmal spielt man dann eben auch eine Rolle, die man eben in dem Unternehmenskontext haben darf und muss.
Und ich glaube, dass vor allen Dingen auch wichtig ist, mal sich selbst zu reflektieren hinsichtlich zum Beispiel seiner Trigger, die man hat. Ja, weil Trigger sind Reize, die eine spontane Reaktion hervorrufen und zwar auch eine starke emotionale Reaktion. Dazu haben wir übrigens eine super Podcast-Folge gemacht, die ist lohnenswert auch anzuhören. Und wenn man jetzt mal bei so einem Trigger-Mapping zum Beispiel bleiben würde, dann würde man gucken, hey, erstens, was ist die Situation, was ist wirklich passiert? Also das kann man wirklich genau so machen, um auch festzustellen, hey, gibt's hier eine Überlappung von alten Mustern, von alten Überzeugungen darüber, wie irgendwie Beziehung funktioniert, wie man vielleicht auch verletzt wurde mal, ne? Weil meistens ist es so, dass Trigger auf etwas hindeuten, was emotional noch nicht ganz verarbeitet oder integriert ist in der eigenen Persönlichkeit. Wie gesagt, in der Folge erklären wir es ausführlich. Das heißt, erstens, was ist die Situation, was ist überhaupt passiert? Zweitens, was sind meine Emotionen? Also wirklich beobachten, was genau fühle ich eigentlich?
Also ich fühle jetzt beispielsweise Wut und Frust gegenüber meiner Vorgesetzten, weil die meinen Urlaubsantrag abgelehnt hat.
Genau, Frust ist schon ein ganz anderes Gefühl, ne? Da kommt schon wieder dieses Thema von Ohnmacht mit hinzu. Also Frust heißt ja, ich bin wütend, aber ich glaube, ich kann nichts daran ändern. Und wenn dich dieses Gefühl so stark triggert, dann ist eben die Frage, was bedeutet das? Das ist der dritte Punkt, ja? Wie interpretiere ich das eigentlich? Und dann wären solche Glaubenssätze von nie hört man mir zu, ich werde übergangen, ich bin hier nicht wichtig, ne? So, also das ist dann die Bedeutung und so quasi die Interpretation dessen, was passiert. Und das ist dann schon ein erster Hinweis darauf, hey, hat das eigentlich wirklich was mit hier und jetzt zu tun oder kommt da was ganz Altes hochgekrochen? Und deshalb wäre der vierte Punkt dann, sich selbst zu fragen, woher kenne ich das? Und dann wirklich mal ehrlich mit sich zu sein, wann habe ich das Gefühl vorrangig oder zum ersten Mal oder wiederholt erlebt? Und da kann man ruhig ein bisschen zurückgehen, weil dann im fünften Schritt muss man einen Gegenwartscheck vornehmen, ja? Also dann wirklich zu überlegen, was trifft hier wirklich zu in der Situation und was spricht eigentlich eher dagegen, dass es wirklich darum geht, irgendwie unwichtig zu sein oder nicht gemocht zu werden oder so, ne? Weil dadurch, dass wir im Emotionsfeld des Arbeitens auch unsere ganzen unverarbeitenden Themen mitbringen und vielleicht, wenn sie getriggert werden, auch versuchen zu verarbeiten, ist es schon wichtig, da zu unterscheiden zwischen was ist alt und was gehört hierhin in diese Rolle.
Ja, und super spannend finde ich da auch eben, dass wir ja häufig dann Beispiele mit so einem leichten hierarchischen Gefüge eben anbringen. Wir stellen aber auch sehr stark fest in unseren Beratungen und auch in den Kursen, dass auf einer Ebene im Team manchmal wirklich überhaupt nicht einfacher ist, sondern da ist vielleicht ein sehr starkes Harmoniegefühl. Das macht es aber auch häufig irre herausfordernd.
Gerade wenn es so persönlich ist.
Exakt. Umso näher die Beziehungen sind, ist es dann häufig, kann das auch sehr stark dazu führen, dass die eben gerade bei sich das gar nicht kritisieren wollen und dann eben irgendwo Szenarien suchen, wo man vielleicht das auch abladen kann. Also das ist ja wie so ein System eben, das sucht sich dann den energetischen Weg und das dann auch wieder zu trainieren, das heißt nicht, Harmonie heißt nicht, wir dürfen nicht mal was diskutieren oder wir dürfen auch nicht mal was doof finden am anderen. Das ist ja in jeder Beziehung so. Also wir gehen, glaube ich, häufig davon aus, dass Beziehungen häufig so gestaltet sind, dass alles easy peasy ist oder ganz harmonisch, aber so ist es ja gar nicht.
Naja, und das ist zum Beispiel eine spannende Frage, finde ich, wie viel Nähe und wie viel Distanz herrscht auch im Team oder in der Organisation, weil eine gewisse Distanz natürlich mitbringt, dass man auch professionell entscheiden kann und dass man auch mal offen Feedback geben kann, dass man kritisieren kann, weil man vielleicht auch die Sache und die Personenebene gut auseinanderhalten kann. Allerdings wird es natürlich auch kühl, ja, wenn man nur distanziert ist und dann ist es auch schwer, Menschen für einen gemeinsamen Zweck zu gewinnen oder zu motivieren. Also wo ist da sozusagen der Sweet Spot? Und organisational finde ich es total spannend, sich mal zu fragen, kann ich widersprechen, ohne dass die Nähe gefährdet ist zum Beispiel, ne? Weil wir haben schon auch in Organisationen, gerade in Familienunternehmen zum Beispiel, Vermischungen, da ist es ja noch mal relevanter, weil es wirklich...
Da ist es dann ja wirklich die echte Familie.
Genau, weil es die echte Familie ist. Und da haben wir das schon häufiger, dass Dinge auch nicht gemacht werden, die nützlich wären oder dass Innovation nicht ausgenutzt wird oder dass eben es keine gute Fehlerkultur gibt, weil die alten Geschwisterrollen oder die alten Rollen zu den Eltern weiter ausgelebt werden.
Ja. Und psychologisch gesehen gibt es da eben wirklich unbewusst manchmal keinen Unterschied zwischen dann Familie, also nur aus der Psychologie heraus, und zwischen Unternehmen und dann, wie ist das Gefühl? Gerade wie du gesagt hast, dein Einstiegsbeispiel war ja zwei Gründer. Es gibt viele Gründerteams, die ja wie so eine auf so eine gemeinsame Reise gehen, entweder als Gründerteam oder als, nur ich hatte auch mal wie so fünf Musketierinnen, und dann kann sich das natürlich irgendwann im Wachstum so ein bisschen rausgehen, oder man ist, der eine ist dann plötzlich näher mit dem anderen. Und das kriegt natürlich unbewusste Dynamiken, die dann total an eben wirklich familiäre oder eben einfach an Beziehungen auch von Freunden rankommen können. Ne?
Und da kann man auch mal schauen, was für Emotionen habe ich, weil wenn das so Schuld, Scham, Eifersucht, solche sehr stark aufgeladenen Emotionen sind, dann ist es ganz häufig so, dass das auch aus alten Beziehungserfahrungen kommt und dass es da so ein Übertragungsthema gibt. Ne? Wie erlebe ich das, was passiert? Ist es für mich irgendwie bedrohlich? Ist es vielleicht eher inspirierend? Ist es klar? Also und dann zu schauen, ist mein Erleben wirklich eins, was man einem beruflichen Umfeld zuordnen würde? Oder wenn ich selbst davon erzähle, ist es nicht eher etwas, was auch mit meinem privaten, persönlichen Beziehungserleben zu tun hat?
Ja, und man kann es dann auch noch sogar umdrehen. Je besser du weißt, wie du quasi auf welche Beziehungsmuster und Atmosphären du quasi irgendwie gut reagierst, desto eher kannst du auch ein bisschen versuchen, auch eine Unternehmenskultur auszusuchen, bei der du dich vielleicht bewerben willst oder mitarbeiten willst. Also wenn du eher weniger wettbewerbsorientiert bist, macht es vielleicht nicht so Sinn, zum Beispiel zu einem amerikanischen Unternehmen zu gehen, was ganz klar mit so Produkten und Sales arbeitet, weil das vielleicht dann in der DNA nicht so gut zu dir selber passt. Also man kann es dann auch noch steuern.
Also wäre das eine Empfehlung, dass man quasi über die Kenntnis der eigenen Themen dann auch das richtige Arbeitsumfeld aussucht?
Also das kann ein Teil dazu beitragen, also das kann wirksam sein, ja.
Was kann man denn noch machen? Weil was ich gerade so in meinem Kopf parallel denke, man hat ja so wenig Einfluss auf die Prägungen und Trigger der Vorgesetzten und Teammitglieder.
Genau, es sind zwei Richtungen sozusagen. Also das eine ist, sich selbst mal zu überprüfen, wenn die Reaktion eine ist, die mit unfassbarem Tempo kommt und mit einer sehr hohen Intensität. Und wenn du das in der Rückschau betrachtest und merkst, ja Mann, ich hatte auch echt so ein bisschen Scheuklappen auf und wie du auch in deinem Beispiel gerade gesagt hast, ich generalisiere immer und nie und kein Wunder und so, ne? Dann ist das auf jeden Fall ein Hinweis für eine Überlappung. Also das heißt nicht, dass die Situation im Hier und Jetzt nicht auch falsch geregelt wurde. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie ein Erleben zu korrigieren im Sinne der Wichtigkeit auch, vielleicht bessere Kommunikationsstrukturen einzuführen, bessere Feedbackstrukturen, vielleicht Rituale für Teamsitzungen zu haben, dass man auch mal so eine Retro macht oder dass es bessere Kommunikationsstrukturen für Meetings oder so gibt. Davon sprechen wir nicht, ne? Das kann trotzdem genauso valide sein. Nur die Frage ist, mit welcher Heftigkeit kommt meine Reaktion und hat diese Heftigkeit dann wirklich noch was mit dem Hier und Jetzt zu tun? Denn, und das muss man auch klar sagen, wenn man ein emotionales Erleben reinszeniert, was von sehr früh her angelegt ist oder kommt, dann ist das nicht das Feld, auf dem man im Hier und Jetzt in diesem Unternehmen Lösungen finden wird. Und deshalb ist es da gut, sich vielleicht mal im individuellen Erleben wirklich zu reflektieren und zu gucken, okay, wer nervt mich denn besonders und wie kann ich darauf einwirken? Und was du jetzt gesagt hast, man hat ja keinen Einfluss auf die Trigger der anderen. Super, super gute Frage. Es geht ja nicht nur um einen selbst. Es passiert einem ja auch, dass jemand auf mich etwas überträgt oder projiziert oder dass ich einen Trigger für jemanden darstelle.
Kennst du das als Führungskraft?
Ja, natürlich, total, auf jeden Fall.
Was passiert da?
Ja, also das ist immer die Frage, was erwarte ich auch von einer Führungskraft? Also ich meine, es gibt ja so eine gewisse Vergleichsstruktur zu Autoritätspersonen generell im Leben, nicht? Wenn es um eine Führungskraft geht. Und da ist dann immer die Frage, was habe ich erlebt und wie habe ich das empfunden? Und wird jetzt hier vielleicht etwas wieder hervorgerufen, zum Beispiel, wenn ich erlebt habe und das auch gerne möchte, dass Führungspersonen Autoritäten besonders fürsorglich sind und dann triffst du auf eine, die das vielleicht gar nicht so in ihrem Fokus hat, dann bist du natürlich erstmal enttäuscht, ne? Oder dass du dich kontrolliert fühlst, zum Beispiel von einer Führungskraft, die eben vielleicht sogar auch ein Mikromanagement-Problem hat, aber jetzt im Generellen eher klar entscheidet, dann kann das auch etwas sein, was du ja auf sie überträgst, ne? Wünschst du dir eine strukturelle Führung oder wünschst du dir eine persönliche Führung? So, solche Fragen sind total spannend. Und klar, also manchmal ist es ja auch so, dass zum Beispiel im Team nicht gut konfrontiert werden kann. Also das haben wir bei uns auch. Wir haben ein wahnsinnig harmonisches Team. Das ist auch total toll. Die verstehen sich auch untereinander alle gut. Und manchmal ist es dann aber entsprechend schwer, sich gegenseitig zu konfrontieren. Und da passiert dann schon so eine Dynamik, ne? Dann, dass man vielleicht weniger sagt, als man möchte. Und das
gerade weil es so persönlich
genau,
ist.
Genau, ne? Und dann wird es eher der Führungskraft angehangen, dass die doch jetzt mal was machen müsste oder dass die doch mal ein Machtwort sprechen müsste oder so, ne? Und da, ja, gibt's einfach dann gewisse Nachreifungsprozesse und auch Chancen für einen selbst. Also es ist ja auch nicht so, dass eine Führungskraft keine Familie hat, die vielleicht ihre Spuren hinterlassen hat, ja? Also ich definitiv habe mit unserem Unternehmen natürlich eine ganz andere Verbundenheit als Mitarbeitende und ich musste das natürlich erstmal lernen, dass ich das nicht persönlich nehmen darf, wenn Leute nicht in der Form damit verbunden sind, so dass also jeder hat ja so seine eigene Lernaufgabe da.
Haben wir für unsere Zuhörerschaft noch ein paar gute Hinweise, irgendwie Dinge, die man mal ausprobieren kann für die nächsten Wochen? Bis zur nächsten Folge wollen wir ja immer mal so ein paar kleine Impulse mit auf den Weg geben. Mhm. Was kann jeder und jeder tun?
Also was super, super wichtig ist, ist immer eine strukturierte Gesprächsvorbereitung vorzunehmen. Also sich wirklich mal überlegen, was will ich hier überhaupt erreichen in meiner Rolle, die ich habe. Das gilt für jedes Hierarchielevel, also eine strukturierte Gesprächsvorbereitung, damit man schon mal die eigenen Trigger ein bisschen rausnimmt, ja. Was möchte ich erreichen? Oder zum Beispiel in Feedbackgesprächen, ganz wichtig, sich strukturiert vorher vorzubereiten. Was habe ich wahrgenommen? Wie hat das auf mich gewirkt? was wünsche ich mir das nächste Mal stattdessen? Und dabei wirklich immer spezifisch an dem bleiben, was tatsächlich passiert ist. Weil nämlich je generalistischer es wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man rein interpretiert oder dass man übertreibt. Aus unternehmerischer Perspektive ist es sicher sehr sinnvoll, für klare Strukturen, Verantwortlichkeiten, Entscheidungswege und Kommunikation zu sorgen. Weil überall da, wo ein Vakuum entsteht, kannst du natürlich viel leichter projizieren oder das mit einer Interpretation füllen.
Und da, jetzt habe ich wieder direkt dazu nochmal ein Beispiel im Kopf, wenn jetzt zum Beispiel Führungskraft und Mitarbeitende sich super gut verstehen und privat irgendwie sich auch nah sind, wenn dann die Mitarbeitende auf einmal deutlich mehr Geld haben möchte, könnte das ja ein Thema sein, ne? Dass das dann, wie könnte ich das gut vorbereiten und auch gut so kommunizieren, dass ich nicht Sorge haben muss, dass jetzt meine Führungskraft dann beleidigt ist. Und das vielleicht persönlich nimmt oder so. Diese Sorge kenne ich von...
Ja, oder umgekehrt.
Ja, genau. Kann auch sein. Okay. Also solche Situationen sind doch dann immer so ein bisschen brenzlig.
Ja, total. Also ich glaube, dass das eben gemeint ist, wenn wir von klarer Rollentrennung sprechen, ne? Zu sagen, okay, die quasi Maßstäbe, woran Gehalt und Gehaltsentwicklung orientiert sind, die müssen klar sein. Also was musst du tun, um mehr Gehalt zu bekommen und in welcher Struktur quasi befinden sich auch bestimmte Gehaltsklassen? Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig zu akzeptieren, dass es qua Rollen unterschiedliche Interessen gibt. Das meint ja keiner böse. Die Mitarbeitenden möchten ihr Einkommen maximieren und dasselbe möchten auch die Führungskräfte oder vielleicht auch die finanziellen Ressourcen fürs Unternehmen, Rücklagen bilden oder wie auch immer. Dann kann es eben auch ein Reifeprozess sein, sich zu überlegen, wie man mit Unterschiedlichkeiten oder divergierenden Zielen umgehen kann und dann eben auch nicht die emotionale Komponente mit hineinnehmen, weil das erleben wir auch oft, dass Dinge, die einem nicht passen, emotionalisiert werden, um eben bestimmte Trigger zu drücken. Vielleicht bist du zum Beispiel aufgewachsen in einer Umgebung, in der auch emotional erpresst wurde, ja, oder in der es zielführend war, beleidigt zu sein oder so, weil du dann bekommen hast, was du wolltest. Oder umgekehrt, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel dann petzen oder sowas, ne? Also es gibt ganz viele Muster, die wir so gelernt haben und da zu gucken, dass wir sie eben Rollen bereinigen. Also dass wir immer wieder gucken, okay, auf einer organisationalen, auf einer beruflichen Ebene, was gehört hier wirklich hin und was eben auch nicht.
Und letztlich geht es da ja um eine gesunde, in Anführungsstrichen, Form. Und das würde jede Beziehung betreffen und dann im beruflichen Kontext gelten eben noch ein bisschen andere Regeln, weil Rangel dann eben sagt, es gibt eben wirklich eine professionelle Regel, über die man sich ja auch abgesprochen hat. Und die darf man natürlich auch ausgestalten. Aber es ist dann eben wichtig, dass man zusammen guckt, wo gehört auch was hin. Ne?
Und ich finde, dass Emotionen ruhig auch Raum haben dürfen. Also Bereinigung von Rollen bedeutet nicht, dass man nicht emotional wäre. Genau wie Johann das gesagt hat, wir sind ja immer in Beziehung und in Bindung. Und nach der Systemtheorie sind ja auch die Einheiten einer Organisation nicht die Menschen, sondern das, was zwischen den Menschen stattfindet, also die Kommunikationsbeziehungen. Und letztendlich sind das Systeme, die sich über Entscheidungen reproduzieren. Das heißt, man muss eben auch darauf achten, Entscheidungen gut zu fällen. Und das schließt das Emotionale mit ein. Also ich finde es total wichtig, auch emotionale Intervisions- oder Supervisionsmöglichkeiten zu haben, kleine Team-Retros, auch wirklich mal zu fragen, wie ist es dir ergangen? Was sind Hits? Was sind Shits? So ein Team-Health-Check auch zu haben, damit
den
auch...
Den haben wir übrigens.
Ja, genau. Aber auch wir machen da noch nicht alles richtig, weil das natürlich auch ein lebendiges System ist und wir würden uns auch, glaube ich, überfordern, wenn wir von uns erwarten würden, nie getriggert zu sein oder nichts zu übertragen oder nichts zu projizieren. Ja, also ich merke das an mir selbst. Ich selbst mache ja auch Supervision, um eben meine Fehler da in Zukunft geringer zu gestalten. Natürlich bin auch ich getriggert. Und das finde ich so spannend, wirklich mal zu überlegen, wie ist meine Biografie? Welche Rolle habe ich als Kind in meiner Familie eingenommen? Wie hat das meine Berufswahl beeinflusst? Welche Enttäuschungsmomente, die ich vielleicht damals habe, habe ich heute noch? Welche Hoffnungen, die ich damals hatte, habe ich heute noch? Welches Maß an Überforderung oder Unterforderung erlebe ich? Wo werde ich richtig und wo nicht richtig eingeschätzt? Und sich wirklich diese emotionale Reife auch mal für sich selbst zum Thema zu machen, darüber nachzudenken, finde ich einfach unfassbar wichtig, um zumindest zu wissen, wenn die Emotion kommt, wo gehört sie hin?
Genau, und es gibt gewisse Wiederholungen, die mögen dann im unterschiedlichen Gewand, also in einem unterschiedlichen Kontext wieder entstehen, aber die ähneln sich bei den Personen. Also das heißt, wenn ich in bestimmten Konstellationen immer wieder ein ähnliches Gefühl habe, das wird in fast allen Beziehungskonstellationen in unterschiedlichen Gewändern auftreten. Und das ist super wichtig unserer Meinung nach und eben gar nicht da eine Bewertung zu gehen, sondern einmal zu sagen, hey, it is what it is. Und je früher ich dem eigentlich mir wenig Raum gebe und das anschaue, desto besser und gesünder ist es vermutlich.
Ich kann mal ein persönliches Beispiel noch nennen.
Ja, komm, das ist ein guter Abschluss.
Ich war auf jeden Fall in meiner Familie für ziemlich viele Dinge zuständig. Ich bin auch die Älteste von den Geschwistern und auch die Elternkonstellation war jetzt nicht unbedingt so, dass die Aufgaben nur von den Parentes wahrgenommen werden, die sie hätten wahrnehmen müssen. Und deshalb glaube ich, habe ich in meiner Kindheit sehr schnell eine Überverantwortung entwickelt und war aber auch, muss man sagen, damit natürlich qua Rolle als Kind hier und da mal überfordert. Auf jeden Fall ist natürlich diese Konstellation dafür verantwortlich, also jetzt ne, in der Mischung mit meiner Genetik, mit meinem Wesen, dass ich auf jeden Fall einen Job wählen musste, der mir erlaubt hat, diese Verantwortung auch weiter auszuleben, Entscheidungen unabhängig zu fällen. Ne? Ich wollte natürlich auch ein bisschen unabhängiger davon werden und so. Und dann gab es eine schwierige Unternehmensphase, die einfach auch finanziell schwierig war. Es gibt ja immer so Zeiten, in denen vielleicht Marktlage und nötige Investitionen ungünstig zusammenfallen. Und wenn dann Mitarbeitende in einem mitarbeitenden Gespräch spontan zum Beispiel sowas gesagt haben wie, jetzt will ich aber so und so viel mehr Geld oder jetzt will ich irgendwie mehr Urlaubstage, jetzt will ich dies und das und jenes, dann habe ich gar nicht mehr wirklich nur diese Aussage gehört und hatte auch nicht innerlich die Wahl, quasi Nein zu sagen, sondern in dem erhöhten Stresslevel, in dem ich war, haben alte Muster ihren Weg an die Oberfläche gefunden und ich dachte, Mann, scheiße, jetzt was wollt ihr jetzt noch und es reicht doch jetzt mal irgendwann und so, ne? Solche Sätze habe ich mich innerlich sagen hören und wusste natürlich trotzdem in dem Moment, das ist nicht richtig, aber das war emotional extrem präsent.
Und wie bist du damit umgegangen?
Ja, erstmal ist, glaube ich, die Erkenntnis immer schon ein wichtiger Weg. Ich finde ja, wenn man es durchs Bewusstsein schickt, hat man auf jeden Fall eine andere Möglichkeit, damit steuernd auch umzugehen. Und diese Parallele zu erkennen, dass ich eigentlich überfordert bin und dass das eine ganz alte Emotionalität in mir triggert, die mit dem heute nichts zu tun hat, war schon mal hilfreich. Und dann musste ich auch dafür sorgen, dass ich Vorbereitungszeit hatte. Also dass es für mich auch eine Möglichkeit von einem Raum gab zwischen der Forderung und meiner Reaktion, damit ich eben nicht in dieses spontan Emotionale falle. Und deshalb haben wir dann die Regel aufgestellt, dass vor mitarbeitenden Gesprächen die Mitarbeitenden uns eine E-Mail schreiben mit dem, was sie besprechen wollen, sodass das Mitarbeitendengespräch dann auch ein Ort war, an dem man es schon entscheiden konnte. Und dann hatte ich eben für mich genug Raum und wurde nicht so quasi in der Nähe überfordert, sondern konnte dann das eher auf einer sachlichen Ebene belassen. Und was ich auch sagen muss, das ist ja auch ein innerer Konflikt in mir, denn natürlich würde ich am liebsten jedem genauso viel Geld geben, wie er immer jedes Jahr wieder neu haben will. Aber das geht einfach qua Struktur und qua meiner Rolle nicht. Und das musste ich eben auch lernen, dann mit der Enttäuschung des Gegenübers auch umgehen zu können. Und das fällt mir nicht immer leicht.
Ich finde es richtig cool, wie du hier Einblicke gibt's persönliche. Ich glaube, das wird euch bestimmt weiterhelfen und das werden auch einige von euch kennen, die in ähnlichen Rollen arbeiten. Und vielleicht hilft das ja auch, also mir hilft es total, immer wieder dieses Thema Sachebene und Personenebene zu trennen. Und das kann man auch üben. Also ich finde, das kann man echt gut üben und immer wieder merken, oh, es klappt ja. Und dann trauen wir uns das nächstes Mal wieder. Eine bisschen andere Folge, wie ich finde. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Bitte schreibt uns super gerne bei voninnennachaußen@struss-und-klausen.de oder auf allen anderen Kanälen und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.